Platz 2, Sophie Passmann. Wie kann sie nur?
Die Medienhölle.
Was soziale Medien in einem Kopf ohne echte Bildungsressourcen anrichten, in dieser intellektuellen Desasterzone von einem Buch lässt es sich besichtigen. Ich denke über die Frau nach, die ich sein könnte, wenn ich einen schöneren Bauchnabel hätte, schreibt Sophie Passmann. Sie auf diesen Denkbewegungen zu begleiten, ist ein schwerer Gang. Wie ein Wellensittich in seinem Käfig nur einen Blick für sein eigenes Abbild im Spiegel hat, so kreist Passmanns Schreiben unablässig um ihren eigenen Nabel. Bin ich schön? Bin ich attraktiv? Werde ich geliebt? In Passmanns Versuch, diesen Narzissmus zu reflektieren, kommt lediglich Narzissmus 2.0 heraus. Wasserstandsmeldungen aus den Seichtgebieten eines trüben Bewusstseins. Platz 1, Ildikó von Kürti, alt genug. Auch in diesem Buch dreht sich alles um das Leben der Autorin und ihren Wunsch nach Anerkennung. Manchmal denke ich, dass eine gewisse Form von pathologischem Kreisen um sich selbst und um die Welt nötig ist, um zu schreiben, so Ildikó von Kürti. Zwar sagt Alexander Pope, the proper study of mankind is man, aber ich glaube, er meinte damit nicht unbedingt Nachrichten aus der Schnatterzone der Damentoilette auf einer Hochzeit. Dies ist weniger ein Buch, eher Merch.
Und damit herzlich willkommen zur 17. Ausgabe der Medienhölle vom 19.04.2026. Ja, es war, würde ich sagen, der Aufreger der Woche, die Mediensau, die durch die Medienlandschaft getrieben wurde. Tja, Dennis Scheck hat geliefert, wie immer, sehr zynisch, sehr zart, scharfzüngig, also ja, zwei Bücher kritisiert. Jörg, wie hast du das aufgefasst, dieses Medienthema der Woche, kann man ja fast sagen?
Also erstmal muss man sagen, Medienthema der Woche ist ein bisschen Zeitverzug drin. Die Sendung Druckfrisch ist vom 29. März. Dann fand ich das sehr langweilend, also mich langweilend, weil es geht natürlich auch darum, dass die betroffenen Autorinnen hier, also wenn schon zwei narzisstische Bücher angesprochen wurden, dann vielleicht auch ein bisschen noch Öl ins Feuer gegossen haben, um den Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste 1 und 2 zu halten, weil die Argumente, die da ausgetauscht wurden, gegen diese schroffe Kritik mich nicht überzeugt haben. Hier wäre Sexismus im Spiel. Nee, hier war Narzissmus im Spiel. Und Dennis Scheck hat am Ende immer dieser Top 10 mit dieser Rolle. Das ist so eine Art geneigte Ebene, wo man dann für die, die uns jetzt nur hören, am Ende eine Bücherkiste steht, die man vermuten kann, eine Abfallkiste ist. Also jetzt die Mülltonne steht neben dieser Rutsche und nicht am Ende dieser Rutsche. Das sind Bücher, die man getrost in eine Kiste packen kann und dann sollte sich keiner drum kümmern. Das ist seine persönliche Meinung eines Buchkritikers und die ganze Aufregung war für mich zu künstlich. Bücher sind nicht heilige Gegenstände. Früher, ich kann mich erinnern, zum Beispiel, mein Vater sagte mir, dass Karl May galt als Schundliteratur. Ja, also es gibt auch Bücher, die man durchaus in so eine Kiste legen kann und sagen kann, Leute, lest die nicht. Elke Heidenreich wiederum, die in der Zeit das Ganze kritisiert hat, hat mal gesagt, die Sendezeit ist so kostbar, als dass man schlechte Bücher vorstellt. Und sie stellt nur Bücher vor, die lesenswert sind. Ist ein anderer Ansatz. Ne? Beide sind legitim und ich verstehe die ganze Aufregung nicht.
Ich auch nicht, weil also ich kenne Dennis Scheck schon vor 15 Jahren so, dass er genauso gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und Sexismus, also ich habe für sie etwas rausgesucht, was wirklich tief sexistisch ist, aus dem Jahr 1992 vis-à-vis, das lief damals wirklich so, beim Norddeutschen Rundfunk, Reich Ranitzky und Alfons Silbermann, diese Sendung ist derart böse, wenn sowas heute also ja über den Flimmerkasten laufen würde, ich glaube, dann würden die Leute mit Mistgabeln und Fackeln auf der Straße stehen und einen wirklich entlarvenden Ausschnitt davon, den schauen wir uns jetzt einmal an.
Aber ich wollte Ihnen Beispiele geben von Autorinnen, die man ernst nehmen muss, die man hochgepäppelt hat. Beispielsweise Irmgard Keun. War eine ganz gute Autorin der 20er Jahre, späte 20er, hat nach 45 noch geschrieben. Damals hat schon Tucholsky über sie geschrieben, ihr schreibt die Männer an die Wand. Natürlich hat Tucholsky gewusst, dass er schwarzsehnt. Ja. Er fand nur, die Keun ist ein hübsches Mädelchen. Hübsch. Und trotzdem ist das, was sie schreibt, nicht ganz schlecht. Es ist, dann wird sie gleich hochgepackt.
Aber glauben Sie wirklich, nun, also weil Sie schon das Beispiel gegeben haben von der Kaiser und jetzt die Adim im Brecht, Tucholsky, ja, hübsches Mädchen, also ich setze das mal zusammen. Meinen Sie, dass vielleicht den deutschen Frauen diese Sensualitäten fehlen, die den guten Roman ausmachen?
Sie wollen von mir die Ursachen kennen. Ich bin vor allem dazu da, die Resultate zu beurteilen.
Ja, nicht, ich rauche. Ich rauche, stört mich überhaupt.
Gut, nein.
Ja, und diese Ausgabe von Vis-à-vis, die driftet immer weiter ab. Wir haben gerade mitgekriegt, also man traut den deutschen Frauen, schon vor 100 Jahren hat man den deutschen Frauen nicht zugetraut, auch einen guten Roman schreiben zu können. Es geht sogar so weit, dass man sagt, sie sind nicht mal in der Lage, eine gute Oper zu schreiben und sie würden nur an die Universität gehen, um sich einen Mann zu angeln und eigentlich wäre es total vergebene Liebesmühe, dass sie überhaupt studieren dürfen. Das alles wurde 1992 im Fernsehen gesagt. Es ist der helle Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, also an Misogynie nicht zu übersehen. Und wenn wir jetzt in die heutige Zeit gucken, verteidigt zum Beispiel Florian Schröder sehr schön den Deneschek, der sagt, ey, das ist eine bitterböse Buchkritik, aber es ist kein Sexismus und wir sollten bitte nicht diesen Sexismusbegriff aufweichen, weil dann hat er irgendwann eigentlich keine Schlagkraft mehr. Wie wir das ja auch so in manchen Bereichen unserer heutigen, ja, ich möchte mal sagen, Diskussionsgesellschaft haben. Und da möchte ich auch vorwarnen, wir sollten das vielleicht, diesen Begriff Sexismus, nicht aufweichen. Und das jetzt vielleicht auch für einen Reichweitengewinn, ja, einen gewissen, eine Skandalisierung, um das eigene Buch voranzutreiben, nach vorne zu tun, finde ich schwierig. Aber ja.
Das ist aber jetzt eine Unterstellung von dir, dass das der Reichweite dient, wie ich vorhin auch nur das gemutmaßt habe.
Das ist nur gemutmaßt.
Wir wissen tatsächlich nicht, was in den Köpfen dieser beiden Autorinnen vorgegangen ist. Ich kann mir als empathischer Mensch durchaus vorstellen, dass man, wenn man im Fernsehen seine beiden Bücher so verrissen sieht, dass man dann vielleicht doch anders reagiert als Außenstehende, die damit nichts zu tun haben. Ich kann mich wiederum erinnern, dass der Spiegel mal einen reißerischen Aufmacher wieder hatte, als Reich Ranitzky ein Günter Grass Buch zerrissen hat in der Luft. Das war oft auf der Titelseite und da gab es auch schon eine ähnliche Diskussion. Darf man das überhaupt? Das ist Kritik, Buchkritik, mein Gott. Also da muss man auch mal wirklich die berühmte Kirche im Dorf lassen und vielleicht dann seine eigene Befindlichkeit nicht über so eine Sendung stellen. Also diese Forderung, jetzt diese Sendung abzusetzen, die dann im Beiklapp dieser ganzen Debatte kam, halte ich für völlig überzogen.
Ja, und ich halte diese Forderung auch für völlig überzogen, zumal was du mir ja auch beigebracht hast, viel souveräner wirkt, wenn man gewisse Dinge einfach so stehen lässt und überhaupt nicht kommentiert, nicht einmal erwähnt, dann steht man meistens doch viel größer da und schützt auch sich selber mit seinen Befindlichkeiten dadurch. Also insofern, tja, das waren unsere berühmten Two Cents zu diesem Thema, würde ich sagen.
Und damit also weiter im Verlauf der Medienhölle. Sie werden eine kleine Nachlese noch zur Ungarnwahl bekommen, denn es sind erstaunliche Dinge passiert in der Woche, nachdem das Wahlergebnis in Ungarn bekannt geworden ist.
Ja, und ich habe noch einen Beitrag für Sie vorbereitet, wo es um Community Radios in Afrika geht. Wie sieht also Lokaljournalismus in Afrika aus? Ja, und da werden wir uns zusammen eine Dokumentation von Arte angucken, beziehungsweise ich werde Ihnen eine Dokumentation von Arte ans Herz legen.
Dann habe ich noch etwas für die Medienwissenschaftler, Medieninteressierten auf der eher theoretischen Ebene. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten hat sich jetzt in dieser Woche wieder getroffen zur Veranstaltung DLM im Dialog. Und da hat uns Rainer Sukow, der dankenswerterweise für uns dort teilgenommen hat, einige Töne organisiert und die können wir uns dann im Verlaufe dieser Medienhölle vom 19. April 2026 anhören. Die da kommt wieder.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Berlin, Dorotheenstraße 12, hinter der Humboldt-Universität. Hier befindet sich das Collegium Hungaricum Berlin. Es fördert, Zitat aus der Selbstbeschreibung, als Teil des Netzwerks ungarischer Kulturinstitute weltweit den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Ungarn und Deutschland. Hier traf ich mich am 17. April 2026 zu einer Ungarn-Wahl-Nachlese mit einem Ungarn-Kenner, privat und beruflich.
Also ich bin Stefan Auschwarz. Wie der Name schon sagt, habe ich ungarische Wurzeln. Mein Vater Ungar, meine Mutter Rheinländerin und deswegen habe ich auch viel mit Ungarn zu tun gehabt. Ich bin schon mit meinem Vater immer als Kind im Westauto, Kofferraum voll mit Wiggles, Spearmint, 8x4 Seife und Kugelschreibern in das Heimatdorf meines Vaters, auch meiner Großeltern, gefahren. Und er hatte so ein Onkel aus Amerika-Feeling. Mir war es eher peinlich, da bei diesem Triumphzug mitzuwirken, wenn wir da durchs Dorf gefahren sind. Und die Malocher im Blaumann haben uns dann angeglotzt.
Aber das ist jetzt nur, klar, die Erklärung, warum dein Name Oswald nicht deutsch klingt. Aber beruflich hast du dich natürlich auch mit Ungarn beschäftigt.
Stimmt. Ich bin Journalist seit, 92 Jahren, würde man sagen, bin ich on air, also im Radio. Das ist so mein Hauptjob eigentlich. Alle anderen Medien habe ich zwar auch mal gemacht, aber eigentlich ist es Radio, so. Und mit Ungarn habe ich angefangen, mich zu befassen. Tja, ist schon bestimmt 20, 25 Jahre her.
Also nicht von Anfang an, du hast Spanisch studiert oder so, ne?
Ja, ich habe eigentlich Spanisch und Lateinamerikanistik, aber auch Ungarisch studiert. Und ich habe eine Zeit lang in Spanien gelebt. Aber macht ja nichts. Also ich verwechsel manchmal auch Ungarisch und Spanisch und dann fließt so eins ins andere und dann benutze ich ungarische Wörter im Spanischen und umgekehrt und mir scheint es völlig normal zu sein. Aber gut, ja.
Wir sprechen Englisch und du sprichst irgendwie Espanol Mojam-mäßig.
Wie auch immer.
Gut, aber du warst auch lange Zeit Wien-Korrespondent und hattest als Berichtsgebiet Südosteuropa, also da zählt auch Ungarn dazu, hast also auch, ich sag mal jetzt, Berührung mit der Regierung Orban lange Zeit haben können. Orban regierte von 98 bis 2002 und dann nochmal von 2010 bis gerade eben. Gibt es in dieser 20-jährigen Amtszeit von Viktor Orban etwas wie eine Entwicklung? War das von vornherein schon so abzusehen, dass Orban eher so autokratisch sein Land regieren wird? Hat man ihn deswegen gewählt als starken Mann?
Also nein, er galt früher mal als liberal. Und wenn man auch so alte Bilder von ihm sieht, alte Auftritte hört, zum Beispiel auf dem Heldenplatz 1989 in Budapest, als er den Abzug der Russen gefordert hat aus Ungarn, da hatte er noch so eine lange Mähne, war so ein, ja, so ein Revoluzzer-Typ irgendwie und hat auch dann eigentlich in öffentlichen Äußerungen sehr liberales Zeugs von sich gegeben über die Rolle der Medien, über die Rolle des Parlaments und wie Politik sein sollte und so. Also das hatte dann später gar nichts mehr zu tun mit dem späten Orban, sag ich mal. Der hat sich wirklich um mindestens 180 Grad gedreht.
Und ist das eine Täuschung gewesen, dass er am Anfang also versuchte, über die demokratische Hintertür quasi reinzukommen und sein Prinzip der autokratischen Alleinherrschaft zu perfektionieren quasi dann im Zuge der Zeit? Oder ist das etwas, was gekippt ist aus einer gewissen Pragmatik heraus?
Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen hat er Anfang der 90er Jahre gemerkt, die Macht in diesem strukturell konservativen Land ist eher rechts. Das heißt, er hat seiner Partei Fidesz so einen Rechtsruck verordnet. Aber Er war ja seinerzeit noch Vizepräsident der internationalen Liberalen. Dann war er in hohen Positionen bei den konservativen, also auch internationalen Organisationen. In der EVP war die Fidesz ja auch, also bei den Konservativen im Europaparlament. Und dann ist er eigentlich Schritt für Schritt immer rechter geworden. Und ich glaube, ganz wichtig ist die Wahlniederlage 2002. Damals hat er ja gesagt, die Nation kann nicht in der Opposition sein. Das war sein O-Ton, sein Zitat damals. Und damit hat er eigentlich schon den populistischen Machtanspruch formuliert. Nämlich, ich bin das Volk und ich bin der einzig wahrhaftige Herrscher. Und diesen Kurs hat er dann eben weiter fortgeschrieben. Und es gab auch dann später, es muss, ich glaube, es war ein Jahr vor seinem Wahlsieg 2010, da gab es so ein Parteitreffen in Köcsche, da gibt es immer so ein Picknick und da hat er gesagt, Fidesz muss das nationale Kraftzentrum in Ungarn sein und das auf die nächsten 20 Jahre. Also da hat er eigentlich schon gesagt, wohin die Reise geht.
Nun ist die Reise zu Ende, erstaunlicherweise ohne irgendwie Nebengeräusche. Also es gab im Vorfeld der Wahl natürlich Enthüllungen über die Standleitung nach Moskau. Das hatte man irgendwie gar nicht als so große Überraschung empfunden, obwohl es natürlich eine Investigativ-Recherche war von höchstem Anspruch. Also wir wollen das jetzt nicht kleinreden, aber man hätte ja annehmen können, dass Viktor Orban die 30-tägige Übergangszeit jetzt nutzt, um zu sagen, ich fechte die Wahl an, Wahlbetrug, ne, so wie Trump nochmal auszählen hat lassen oder auch George W. Bush war ja auch irgendwie nicht überzeugt davon, dass bestimmte Zählmaschinen richtig funktionierten. Also hier ist einfach so zu sagen, kurz vor 21.30 Uhr, herzlichen Glückwunsch, ich gratuliere Peter Modja und dann geht er, ist er weg.
Er ist gestern nochmal aufgetaucht auf YouTube in einem Interview und da hat er gesagt, ja, also Fidesz muss, die Regierungspartei muss komplett neu aufgebaut werden und er stünde zur Verfügung, wenn er denn gerufen wird, so ungefähr. Aber im Grunde ist da ein gebrochener Mann zu sehen. Also ich glaube, er hat begriffen, das war's. Ich bin selber sehr überrascht gewesen von dieser Art des Übergangs, wenn man Viktor Orban kennt. Und ich habe ihn ja wirklich lang begleitet. Ich hatte fast schon so eine Art Phantomschmerz, als er dann am Sonntag abgewählt war. Dachte ich, hoch, wie kann das sein? Dieser Typ, der immer diesen Zug zum Tor hatte, dieser machtbewusste Typ, der wirklich mit dem Kopf durch die Wand wollte, der geht jetzt einfach so sang- und klanglos. Und dann gab es ja im Vorfeld auch allerlei Spekulationen, auch von Experten. Was passiert jetzt in dieser 30-Tage-Frist von Wahlabend bis zur Konstituierung des neuen Parlaments? Da wurde alles Mögliche ventiliert von er könnte die Hürden für die Zweidrittelgesetze nochmal hochsetzen oder sogar ein Präsidialsystem etablieren mit sich selbst als Präsidenten und dergleichen mehr. Es sieht so danach aus, als ob all das nicht passiert. Stattdessen haben wir so ein Feeling, wie wir das wahrscheinlich aus dem Ende der DDR kennen. Also da werden Akten geschreddert, hört man im Außenministerium, im Verteidigungsministerium. Man sieht entsprechende Memes in den Social-Media-Kanälen von geschredderten Akten. Man hört und liest, dass die Reichen, also die Cronies, die Oligarchen von Orbans Gnaden, mit Regierungsmaschinen Richtung Dubai fliegen und ihre Wertgegenstände aus dem Land schaffen. Ja, also es sieht ganz so danach aus, als ob es das war, das Regime Orban, das so uneinnehmbar schien, ist plötzlich so sang- und klanglos verschwunden. Man mag es kaum glauben und auch die politischen VIP-Flüchtlinge, also der frühere mazedonische korrupte, wegen Korruption auch verurteilte Regierungschef Gruevski, der ja lange in Budapest Unterschlupf gefunden hat, oder auch polnische hochrangige Politiker, die müssen sich jetzt einen neuen Hafen suchen.
Würdest du die These unterstützen, die Julian Reichelt von News verbreitet hat, dass man daran sehen kann oder könne, dass Ungarn doch eine Demokratie war und keine Autokratie, weil er ist abgewählt und er ist damit ja einverstanden und also muss das ja eine Demokratie gewesen sein, wenn man so einfach Macht abgeben kann.
Die meisten Menschen in diesem Land haben ja relativ wenig zeitliche und geistige Kapazitäten, sich nur mit ungarischer Politik zu beschäftigen. Die deutsche Politik ist schon verwirrend genug. Das heißt, man bekommt ja nur so einige Kernaussagen in den Medien über Ungarn mit. Und die Kernaussage nahezu aller deutschen Medien, von links bis rechts, von öffentlich-rechtlich bis privat, lautete: Orbán hat aus Ungarn eine Autokratie an der Grenze zur Diktatur gemacht, keine demokratischen Zustände mehr, hat die Demokratie in Ungarn de facto beerdigt. Das war das, was wir dominant in allen Medien, öffentlich-rechtliche, Spiegel, Süddeutsche Zeit natürlich vorneweg, in den letzten 10 Jahren gehört haben. 10 Jahre lang hat man uns eingeredet, Orbán hat die Demokratie in Ungarn beendet. Jetzt geht dieser Orbán auf die Bühne, großmütig und sportsgeistig, wie man überhaupt nur auf eine Bühne gehen kann als demokratischer Politiker, und erkennt seine Niederlage an, bevor überhaupt die letzten Stimmen ausgezählt wird. Man muss es einfach wieder sagen, diese überdominanten Themen in den deutschen Medien, glauben Sie davon kein Wort, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Meistens ist es das Gegenteil von dem stimmt. Ich habe in den letzten Jahren niemanden in allen Demokratien, die ich als interessierter Beobachter mir anschaue, niemand mit einer solchen Machtfülle erlebt wie Viktor Orbán, der quasi als Ewigkeitsregent galt, der mit einer solchen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit Niederlage eingestanden hat und abgetreten ist. Niemanden. Alles, was man über Viktor Orbáns demokratischen Geist, undemokratischen Geist den Deutschen einreden wollte, war falsch. Das ist für mich die wichtigste Analyse, die aus diesem Wahlabend hervorgeht.
Naja, das ist ein sehr durchsichtiger Versuch, ihnen nachträglich gesund zu beten und auch dieses System nachträglich gesund zu beten. Also warum wir jetzt überrascht sind alle, ist, dass er abgewählt wurde, trotz dieses doch sehr starren Systems. Er hatte sich ja mit Hilfe von Verfassungsänderungen und mit Hilfe von sogenannten Zweidrittelgesetzen sehr in der Macht einbetoniert, seine Handlanger, sage ich mal, in den Schlüsselpositionen, in Justiz, im Steuerwesen, in der Medienbehörde und sogar im höchsten Staatsamt, die sind ja immer noch da. Peter Magyar hat sie jetzt aufgefordert, doch bitte freiwillig zu gehen. Und die haben sehr formal juristisch geantwortet und haben gesagt, also unsere Amtszeit, die dauert noch so und so lange und das ist Recht und Gesetz und so weiter und so weiter. Also die da zu entfernen, das wird auch, glaube ich, nicht so einfach sein.
Das ist ja so. Also wenn jemand kommt wie Peter Madja und sagt, ich will die Rechtsstaatlichkeit wieder einführen, dann kann er nicht als erstes irgendwie sagen, ihr habt ja nichts mehr zu suchen. Jetzt wird's ja spannend. Also die Medienhölle beschäftigt sich ja unter dem Blickwinkel der Medien mit Gesellschaft und Ereignissen. Was ich noch nicht begreife, die erste Meldung, die ich gehört habe aus Ungarn, war, dass Peter Madja der Nachrichtenagentur verboten hat oder auch dem öffentlichen Rundfunk Nachrichten zu verbreiten. Wie passt das zusammen? Das ist auch wieder Diktatur, oder?
Er hat erstens gesagt, dass er nicht rechtsstaatwidrig den Rechtsstaat wieder aufbauen will. Das ist mal das Erste. Und dann hatte er jetzt einige denkwürdige Auftritte in den staatlichen Medien, die, das muss man ganz klar sagen, die Erfüllungsgehilfen Viktor Orbáns waren. Das waren Propagandamedien. Die haben auch jetzt im Wahlkampf ganz dreist gelogen und desinformiert. Das muss man so klar sagen. Und er ist dorthin gegangen zu den Interviews und hat den, sage ich mal, Lakaien des alten Regimes, die auch in den alten Reflexen unterwegs waren, wirklich den Kopf gewaschen und hat angekündigt, ja, also diese Propagandafabrik, die wird es so nicht mehr geben. Und er hat angekündigt, dass sie den Betrieb künftig vorläufig einstellen werden. Es wird ja aus staatlichen Geldern finanziert, also aus Steuern, so lange, bis sie nach fachlich korrekten Kriterien und nach den üblichen journalistischen Standards eben berichten. Das war die Ansage, die er gemacht hat. Er hat aber auch gesagt, erstmal müssen wir ein Mediengesetz machen, ein neues. Dann muss es Veränderungen in der Medienbehörde geben und so weiter und so weiter. Also da will er schon auf einem rechtsstaatlichen Weg wandeln. Aber die Ansage ist klar, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, das haben die auch verstanden.
Also wenn man jetzt in Ungarn Fernsehen und Radio einschaltet, dann hört man nichts, oder doch?
Doch, man hört schon einiges. Und das ist wirklich bemerkenswert, was man da hört. Da sieht man zum einen eben die alten Leute, die mit einem neuen designierten Ministerpräsidenten konfrontiert sind, der sehr selbstbewusst und sehr aggressiv austeilt gegen diese Leute und klar macht, jetzt gehen die Uhren anders. Und dann merkt man aber auch, dass plötzlich regierungskritische Medien in den staatlichen Medien zitiert werden. Was bisher einfach nicht der Fall war.
Zum Beispiel welches?
Medien wie Telex.hu oder Medien wie Adlerzoo.hu oder Direkt 36, Investigativkollegen Adlerzoo.hu. Das sind so Medien, die fanden dort gar nicht statt und die wurden dort natürlich auch nicht zitiert, weil sie natürlich die Regierung Orban massiv kritisiert haben. Jetzt auf einmal gibt es dort Ansätze eines normalen Journalismus.
Du hast den Vergleich mit der DDR schon gezogen. Da war die Wende, die sogenannte Wende, auch begleitet von den Wendehälsen. Ich habe das aus nächster Nähe damals mitbekommen, war ziemlich frisch im Journalismus, 87 reingekommen über DT64 und der Rundfunk war dann auch im Umbruch. Aber da gab es dann plötzlich sowas wie einen Hörfunkrat, dann gab es den Bundesbeauftragten Rudolf Mühlfenzel, dann gab es einen Medienkontrollrat, sogar glaube ich in der Volkskammer schon etabliert, der auch ein bisschen Wirkung hatte. Runde Tische gab es. Gibt es so eine institutionalisierte Wende in Ungarn oder ist das jetzt nur angetrieben durch Peter Modja, der da sagt, also jetzt erstmal Ruhe im Schiff und wir machen das dann schon? Oder gibt es auch sowas wie eine Bewegung von unten?
Also man muss sagen, das ist jetzt nicht nur das Verdienst von Peter Modjar, dass es so eine Wendestimmung gibt. Er hat einen großen Anteil daran und er gibt den Leuten die Hoffnung, dass nach 16 Jahren Orban jetzt was Neues kommt. Etwas Demokratisches und die Leute haben das Gefühl, jetzt kehren wir zurück nach Europa, da wo wir hingehören. So, das ist mal das eine. Das andere ist, dass in diesen 16 Jahren natürlich auch die immer dabei waren, die durchgehalten haben. Das waren die, sage ich mal, anderthalb Dutzend regierungskritischen Medien, die unter widrigsten Umständen durchgehalten haben, ohne Werbegelder, finanziert durch Stiftungsgelder, finanziert über die Gelder, die Leser und Hörer bezahlt haben, die NGOs, die es immer noch gab, wie Helsinki-Komitee und andere mehr, also die haben einen ganz großen Verdienst daran, dass eine Zivilgesellschaft wach geworden ist und lebendig geworden ist unter Viktor Orban in diesen 16 Jahren. So, zurück zu den Medien. Es passieren jetzt ganz eigentümliche Dinge. Da gibt's die alten Propagandisten, die sich jetzt tränenreich und öffentlich entschuldigen. Dann gibt es aber im staatlichen Rundfunk die Nachrichtenchefs, die sagen, also wer seine Freude über diesen Wechsel jetzt nicht bei sich behalten kann, der soll vielleicht mal Urlaub nehmen im nächsten Monat oder einfach mal in den Hintergrund treten. Es gibt aber auch offene Briefe von Mitarbeitern auch aus diesen Medien, die jetzt sagen, ja, also jetzt müsste man ja mal nach berufsethischen Standards arbeiten. Die wiederum werden angefeindet von anderen, die sagen, okay, warum kommt er jetzt auf die Idee, 2 Tage oder 3 Tage oder 4 Tage, nachdem Orban abgewählt wurde. Warum war der vorher nicht mutig und seid es erst jetzt? Also all das passiert im Moment und es geht Schlag auf Schlag. Wir haben die ersten Rücktritte, zum Beispiel bei TV2, da ist die Nachrichtenchefin jetzt gegangen. Ihr Posten wird auch gleich mitgestrichen. Wir haben aus einem Kontrollgremium des staatlichen Rundfunks, da haben wir auch einen Rücktritt. Also das wird jetzt immer mehr und es gibt auch von der Seitenlinie Aufrufe von Mediengewerkschaften zum Beispiel, also Journalistenorganisationen, die sagen, also jetzt muss das und das und das passieren, es muss Transparenz geben, es muss Ausgewogenheit geben, also kurzum journalistische Standards, wie wir das eben kennen, das muss es jetzt endlich geben.
Gibt es auch Ideen, alte Publikationen wiederzuerleben? Ich denke da jetzt an Népszabadság, die größte Zeitung damals in Ungarn, die sich rüberretten konnte, seltsamerweise aus dem kommunistischen Ungarn. Unter Janosch Kader war es, glaube ich, die Parteizeitung. Ne? Und dann aber auch marktwirtschaftlich sich selbst trug, also nicht abhängig war von irgendwelchen Mäzen. Gibt es da die Idee, wir gründen die einfach neu? Oder ist das eher Quatsch?
Also das habe ich bisher noch nicht gehört, dass es solche Pläne gäbe. Ich glaube, jetzt ist erstmal die Phase, wo man den staatlichen Rundfunk, also das, was früher mal öffentlich-rechtlicher Rundfunk war, wo man den neu definieren muss. Und das ist wirklich die wichtigste Aufgabe. Dann wird eine spannende Frage sein, was passiert eigentlich mit dieser Stiftung Keschmar? Unter diesem Dach waren ja fast 500 Orbán-treue Medien unter einem Dach zusammengefasst und
also ein AZK quasi.
Ja, also Tatsache, ja. Die haben sich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen ihren Ukas abgeholt, hat jetzt Peter Madjar auch nochmal öffentlich gesagt, bei Ontar Rogan, das ist der Propagandaminister von Viktor Orban.
Also Sprachregelungen.
Ja, ja. Wir wissen von Whistleblowern aus den staatlichen Medien, dass es da richtige Guidelines gab. Also ihr müsst über diese Themen so oder so schreiben. Es gab so Giftschränke. Da waren die Namen von Experten drin, die man auf gar keinen Fall interviewen sollte. Und es gab dann auf der anderen Seite aber auch die sogenannten Experten, die auf jeden Fall interviewt werden sollten. Es gab ja auch fast jeden Freitag das halbstündige Interview im Kossuth-Radio mit Viktor Orban. Die Spötter haben dazu Freitagsgebet gesagt. Das waren abgesprochene Fragen. Da hat er im Prinzip seine Weltsicht verkündet. Das war ja kein Journalismus in dem Sinne.
Nun gab es ja immer so ein fast wie so eine Oase RTL als Fernsehsender in Ungarn. Die müssen doch jetzt quasi sich freuen, dass sie entfesselt nach wie vor als Leuchtturm gelten, als oder waren die auch sehr angepasst, weil sie die Gunst von Orban brauchten?
Nee, die waren diejenigen, die wirklich noch so einigermaßen frei berichtet haben. Und dann gab es natürlich Clubradio, immer mehr aus dem Äther gedrängt, also hat ja ständig Lizenzen verloren. Erst die Regionallizenzen, dann später auch aus dem Äther verdrängt. Aber da gab es jetzt ein Urteil auf europäischer Ebene, dass das nicht rechtens war. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass Clubradio zurück in den Äther kommt. Das könnte ich mir vorstellen. Bisher senden die nur im Netz. Dann wird interessant sein, was passiert mit den vielen wirklich, wirklich guten Investigativprojekten, ob das jetzt Adler Zoo ist, ob das direkt Horminshot ist, ob das Lackmus ist oder ähnliche Projekte, sind die so weiter tragfähig? Es muss ja ein Markt erstmal geschaffen werden. Dieser Markt war ja komplett verzerrt. Also 80% des Medienmarktes wurde dominiert über Orban-Oligarchen. Das heißt, auch die Werbegelder gingen zu den Orban-Medien. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel auch deutsche Firmen indirekt Pressefreiheit in Ungarn beschädigt haben durch Nicht-Agieren. Oder durch falsches Agieren. Beispiele. Origo.hu war ein sehr reichweitenstarkes Online-Portal, gehörte der ungarischen Tochter der Telekom. Und die sind dann damals dem Kanzleramtschef von Orban, Janosch Lázár, zu nahe gekommen. Der hat öfter Lustreisen unternommen und so Jagden. Und auf einmal wurde Origo.hu verkauft an einen Orban-nahen Oligarchen und daraus gab es dann eine Ausgründung, nämlich Direkt 36, Investigativkollegen sind da raus und die haben eben ein neues Projekt gegründet. Origo.hu wurde eines der schlimmsten Regierungssprachrohre ever. Und Telekom wurde belohnt mit dem Ausbau des Breitbandnetzes. Also das war ein richtig fetter Deal. Anderes Beispiel, Magyar Hang, das war eine Ausgründung von ehemaligen Mitarbeitern von Magyar Nemzet, also eher eine konservative Tageszeitung. Die haben eine Wochenzeitung gegründet, Magyar Hang, und der Chef dort hat mir mal erzählt, wir waren im Gespräch mit einem deutschen Autobauer und der sagte, naja, eigentlich passen wir doch gut zusammen. Eure Zeitung, unsere Produkte, da könnten wir doch was machen. Und dann sagte aber der deutsche Autobauer, wenn wir das machen, dann kriegen wir Ärger mit der Regierung, das wollen wir lieber nicht riskieren. Also inserieren wir nicht. Auch ganz interessant, ich habe hier in Berlin eine ungarischstämmige jüdische Ärztin getroffen. Diese Vera Braun, so heißt die Frau, ist befreundet mit einer Redakteurin von Clubradio. Und Vera Braun wollte etwas tun für Clubradio und hat dann eben ungefähr 200 deutsche Unternehmen angeschrieben. Hey, wie wär's, wollt ihr nicht bei Clubradio werben? Das sei doch wichtig, unabhängiges Medium und so weiter und so weiter. Und sie hat mir die Briefe gezeigt. Also da kamen sehr ausweichende Antworten oder auch gar keine Antworten. Nur einer, der nicht mehr im Amt war, der hat dann geantwortet, Sie wissen ja, wie das ist, schwieriges Umfeld, wir können hier nicht so, wie wir wollen und so weiter und so weiter. Also kurzum, es gab einen Deal mit der Regierung Orban, nichts zu tun, statt mal ein paar hundert, paar tausend Euro zu investieren in unabhängige Presse in Ungarn.
Aber dennoch gibt es ja Leute, die Viktor Orban mochten, sonst hätten sie ihn ja nicht irgendwie 16 Jahre lang gewählt. Ne? Ist denn da jetzt alles sozusagen im Lot, insofern, dass da trotzdem die Gesellschaft so eine Art Frieden mit dieser Wahl hat? Oder brodelt das da möglicherweise unter der Decke und man kann sich vorstellen, in 4 Jahren ist Orban wieder an der Macht?
Ehrlich gesagt, im Moment kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, weil Viktor Orban so verbraucht wirkt und im Gegenzug Peter Madja so frisch wirkt. Manche sagen auch, das ist eigentlich der alte, der junge Viktor Orban, der da jetzt die Wahl gewonnen hat. Und in vielem hat der
vielleicht
Peter
ist das ja Madja, ein Trick. Vielleicht ist das ja ein Trick. Vielleicht ist das der Ziehsohn. Und wir wissen es gar nicht. Er war doch in der Fidesz-Partei, ne?
Ja, er war mal in der Fidesz-Partei. Er war sogar mit der Justizministerin verheiratet. Also er kennt die Partei von innen und deswegen ist er ja auch Fidesz so gefährlich geworden. Aber er hat eben auch viel gelernt von Fidesz. Also Viktor Orban hat in seiner Anfangszeit sogenannte Bürgerkreise aufgezogen. Das waren sozusagen die Fans, das waren Fanclubs. Damit konnte er sehr schnell sehr viele Leute mobilisieren. Das hat Peter Madjar auch gemacht mit seiner Tisza-Partei. Tisza ist ja auch der Name eines Flusses, der Theiß. Und er hat auch solche Bürgerkreise aufgezogen, die nannte er Sziget, also Inseln. Und diese Inseln haben sich dann vernetzt und so hat er auch relativ schnell ein Netzwerk an Unterstützern geschaffen, und zwar landesweit. Und das ist was, was ihm jetzt, glaube ich, auch viele Punkte gebracht hat. Und mit diesem Netzwerk kann er natürlich auch was machen. Was ich aber auch schon gehört habe, das war weit vor der Wahl, ja, wir möchten Orban abwählen können, damit wir in 4 Jahren jemand anders wählen können. Also um überhaupt wieder so eine Art Auswahl zu haben. Aber jetzt erstmal, glaube ich, ist das ganz gut für das Land, um erstmal dieses System Orban rückbauen zu können, damit es wirklich wieder neu gemischte Karten gibt, ist das, glaube ich, sinnvoll.
Aber nicht, dass er da noch Gefallen findet, der Peter Madja, und sagt, also ich brauche noch mehr Zeit, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich mache jetzt auch 16 Jahre voll.
Nee, er hat zumindest versprochen, nur 2 Amtszeiten. Er will die Verfassung insoweit ändern, dass ein Regierungschef nur 2 Amtszeiten im Amt sein kann, also 8 Jahre und dann ist Schluss. Und auch damit wäre ja dann Viktor Orban aus dem Rennen.
Der ist jetzt 63, ne? Orban so ungefähr.
62, 63,
ja. Ja, ein sehr spannendes Thema. Wir werden vielleicht mit deiner Hilfe sogar weiter drauf blicken. Ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, als deutscher Journalist, der über Ungarn berichtet, dass das Interesse eher mittelmäßig ist. Ne? Der Wal in der Ostsee, der Gestrandete, zieht mehr Aufmerksamkeit als das, was in Budapest und Umgebung tatsächlich jetzt abläuft.
Das Gefühl hatte ich nicht. Also es gab jetzt großes Interesse an der Wahl selbst,
aber es
ebbt auch relativ schnell wieder ab. Das Gefühl habe ich auch.
Ich sehe das ja, und das ist ein kleiner Hinweis an die, die an dem Thema stärker dran sein wollen und die letzte Medienhölle nicht gehört oder gesehen haben. Am Montag, also der Tag nach der Wahl, war das Interesse noch groß. Das sieht man ja so an den Abrufen. Und dann zack, so als wäre mit einem Schalter das Interesse plötzlich wieder umgelenkt auf die Spritpreise und den Wahl, ne?
Naja, das liegt dann auch an Leuten wie mir, die dann in den Redaktionskonferenzen auch mal den Finger heben und sagen, übrigens, da war was, können wir da noch mal hingucken. Also klar, da müssen natürlich auch die Leute in den Redaktionen vielleicht dranbleiben, draufbleiben und das beobachten. Es ist ja auch nicht alles auserzählt. Also man könnte noch sehr viel drüber erzählen. Erstens, was passiert eigentlich mit Orbán und seinen Oligarchen? Stichwort Korruption. Das ist noch ein sehr großes Thema.
Die müssen, glaube ich, ins Gefängnis, oder?
Also Peter Madjan hat angekündigt, dass er sofort dafür sorgen will, dass Ungarn an der Europäischen Staatsanwaltschaft teilnimmt. Bisher war es ja so, Ermittlungen hörten an der Landesgrenze auf. Da gibt's einiges zu holen, glaube ich, sogar bei der Familie Orbán. Da gibt es Belege, belegt auch durch Investigativjournalisten in Ungarn, dass staatliche Gelder und auch EU-Gelder quasi direkt in die Taschen der Familie Orbán gewandert sind, mit dem Vater, der eine Kiesgrube hat und Baustoffhandel und als Sub-Unternehmer bei vielen staatlichen Bauaufträgen am Start war. Und man sieht's ja vor den Toren von Budapest, da hat sich die Familie Orbán so ein kleines Schlösschen hingebaut. Ob die Familie das behalten darf, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen. Im Grunde auch das interessant, Viktor Orbán hat gestern in dem Interview gesagt, also Korruption, das hätte er nie geduldet. Kleiner Fun Fact am Rand.
Also es war schon immer spannend, den Blick nach Ungarn zu richten, jetzt noch umso mehr. Vielen Dank, Stefan Oschwart, dass du uns jetzt wieder ein bisschen rangeführt hast an die aktuelle Nachwahlzeit, die wahrscheinlich werden die Ungarn dasselbe erleben, täglich neue interessante Erkenntnisse bringt, dass man gar nicht hinterherkommt, was da möglicherweise alles aufgedeckt wird, was da passiert, welche Umwälzungen da in Gang kommen und dass man vielleicht dann auch wieder stolz ist, dazu zu gehören. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, einige haben sich schon geschämt in der letzten Zeit unter diesem Regime Staatsbürgerin oder Staatsbürger zu sein und jetzt also auswandern wollten, geradezu habe ich gehört. Jetzt hat man wieder Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall. Also die Hoffnung ist wieder da. Und es gibt sowas wie ein Gefühl für Zukunft. Wir gehören wieder dazu, da wo wir hingehören. Es gab ja immer im Grunde den Zug in Richtung Europa. Und der Orbán ist, glaube ich, auch abgewählt worden, weil er die ganze Zeit dieses Brüssel-Bashing betrieben hat. Und auch davon hatten die Leute die Nase voll. Und seit Jahren war es so, dass die europäische Fahne, die blaue Fahne mit dem Sternenkranz, auf allen Anti-Orbán-Demonstrationen rumgetragen wurde. Das ist auch ein Signal.
Stefan Oschwart, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Roast of Radio.
Im letzten Jahr sind Reporter ohne Grenzen 40 Jahre alt geworden. Und im Zuge dessen gab es unter anderem auch eine wirklich beeindruckende Reportage, die sie veröffentlicht haben. Das Ganze auf Arte kann man auch bis 2028 bei Arte TV nachschauen. Um was geht es? Es geht um Community Radios in Afrika, in der Sahelzone. Lokaljournalismus in der Sahelzone. Wie funktioniert das überhaupt? Wenn man also eingekesselt ist von ja, militanten Gruppen, Bürgerwehren, sonst etwas, Milizen, man weiß also gar nicht, ob man das so gut überlebt. Und da mitgenommen zu werden, das war schon wirklich sehr beeindruckend, muss ich Ihnen sagen. Das Ganze in Mali, Burkina Faso und dem Niger. Es wurden also drei Reporter begleitet, die einfach mal das Leben der Lokaljournalisten dort vor Ort begleitet haben. Und es ist wirklich, möchte sagen, teilweise schwer zu ertragen, mit was für einer ruhigen Selbstverständlichkeit sie auch davon erzählen, dass es durchaus mal sein kann, wenn man etwas sagt, was nicht genehm ist, eben halt auch jemand vom dortigen Militär vorbeikommt und sagt, also nochmal so ein Spruch und nicht, dann ist man im Kopf kürzer, das Wort wörtlich gemeint, das ist schon krass. Aber sie leben damit und sie betreiben es mit Liebe und das ist quasi das letzte Stückchen Journalismus, was es dort vor Ort gibt und wie wichtig diese Radiosender auch sind, das sieht man in dem Film. Also zum Beispiel ja auch bei so Dingen des alltäglichen Lebens, wenn bei einer großen Veranstaltung ein Kind verloren geht und dann eben halt gesagt wird, ey, wir haben hier ein Kind gefunden. Wem gehört das Kind? Was kann man dort und dort abholen? Und dann löst sich die Situation auf. Und wenn auch mal ein Stromausfall ist, das gibt es ja dort auch ab und zu, dann wird eben halt sofort das Fahrrad in die Hand genommen und geschaut, was ist denn mit meinem geliebten Radiosender? Fährt man vor Ort? Kann man irgendwie helfen? Das ist schon eine ganz andere Art und Weise, wie wichtig das Radio den Leuten ist, ja, im Gegensatz zu dem, wie es bei uns ist. Es war, obwohl es ja so eine schwierige Umgebung ist, in denen die Journalisten dort vor Ort arbeiten, trotzdem wirklich toll, sich das anzuschauen. Das war nicht nur negativ, nicht nur traurig. Man sieht diese stolzen Menschen, wie sie mit so einer Würde arbeiten und auch diese Liebe zum Beruf haben. Also auch die Radiostudios teilweise bunt, ja, schön ausgestaltet, gemütlich. Also nicht, dass man denkt, die sitzen da in irgendeiner Strohhütte, jetzt mal ein bisschen böse überspitzt formuliert, ja. Nein, wirklich tolle Radiostudios, wo ich sagen würde, ja, das Mischpult ist, glaube ich, holländisch, irgendwie sehr alt, ja, aber macht alles, was es soll und funktioniert und würde ich sofort mich reinsetzen und gerne auch ein Gespräch führen. Also insofern würde ich sagen, hat er schon auch in diesem Hinblick eine Wichtigkeit, sich so etwas anzuschauen. Dass man nicht seinen komischen Vorurteilen nachkommt und sagt, ja, die sitzen da noch in Lehm- und Strohhütten und kommen irgendwie nicht vorwärts. Das ist totaler Blödsinn. Ja, und ansonsten muss ich Ihnen sagen, diese Landschaften zu folgen, diesen Menschen zu folgen, das ist immer sehr erweiternd. Das macht immer sehr viel Spaß, auch sich das anzugucken. Auch wenn dieses Thema natürlich um den Lokaljournalismus dort, um diese Kämpfe dort vor Ort in der Sahelzone so wichtig sind. Dann sieht man so Entwicklungen, die wir zum Beispiel in den 70er Jahren hatten, wenn eine Journalistin über Feminismus spricht. Sie sagt, ey, als Journalistin sich also in dieses Feld vorzuwagen und zu sagen, Frauen sollen doch bitte auch gehört werden. Sie sind auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft. So wie es bei uns in den 70er Jahren war, ja. Es gibt so gewisse Parallelen. Es ist wirklich interessant, sich das anzuschauen. Von mir eine ganz klare Empfehlung dafür. Robin Gassi hat die Regie geführt. Es sind, wie gesagt, drei Teams, die begleitet wurden. Und das Ganze können Sie bei Arte in der Mediathek bis 2028 sich noch anschauen. Community Radios in der Sahelzone. Eine ganz klare Empfehlung von mir dafür.
Fatih, Usman und Adama leiten als Journalisten sogenannte Community-Radios. Das sind freie Radiosender. Sie begegnen sich zum ersten Mal. In Dakar sprechen sie über ihren Beruf in einer der gefährlichsten Regionen der Welt. der Sahelzone.
Medien Allah. Abonnieren, kommentieren! Medien Allah.
Und zum Abschluss, wie angekündigt, ein kleiner Ausschnitt aus der Veranstaltungsreihe DLM im Dialog, diesmal am 14. April 2026 in Berlin zum Thema Verantwortung für Vielfalt. Damit ist gemeint, dass auch aus den sogenannten Feeds uns allen Vielfalt ausgespielt wird, aber es gibt berechtigte Zweifel, dass Algorithmen genau das Gegenteil erreichen, dass nur das zugespielt wird, was auch tatsächlich Profit verspricht in Form von Werbung, von Klicks. Dass Empörung hier möglicherweise den Algorithmus befeuert und ich sag mal sanftere Themen eher untergebuttert werden. Durch die Veranstaltung führte Dr. Torben Klauser.
Und ich freue mich, als ersten Herrn Dr. Felix Sieker auf der Bühne zu begrüßen. Er ist Project Manager im Programm Digitalisierung und Gemeinwohl bei der Bertelsmann Stiftung. Felix, schön, dass du da bist. Danke.
Genau, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf, um meinem Statement anzufangen. Ich würde das Argument machen, dass Vielfalt im Feed tatsächlich möglich ist. Die entscheidende Frage ist weniger, ob Plattformen Vielfalt herstellen können, sondern vielmehr, warum sie es bislang nicht tun. Und heute optimieren die meisten Plattformen vor allen Dingen auf Engagement. Das bedeutet, es werden vor allen Dingen Inhalte angezeigt, mit denen viel interagiert wird. Meistens durch Klicks, Kommentare oder Likes. Und das Problem daran ist bekannt. Das sind meistens Inhalte, die starke Emotionen auslösen, Empörung schüren und Konflikte verschärfen. Und diese Inhalte performen in solchen Systemen besonders gut. Deswegen ist der Feed, den wir haben, auch nicht neutral, sondern das Resultat ganz bestimmter ökonomischer und technischer Entscheidungen. Aber das Ganze geht auch anders. Man kann auch Inhalte, man kann beziehungsweise Empfehlungssysteme so gestalten, dass sie nicht nur das maximieren, was uns auf der Plattform hält, sondern auch stärker Inhalte fördert, die Verständigung über Unterschiede hinweg fördert. Und in der Debatte oder in der akademischen und politischen Debatte hat sich dafür der Begriff Bridging gefunden oder Bridging-Algorithmen, die besonders in den USA eine größere Rolle spielen. Und das sind Ranking-Systeme, die Inhalte sichtbarer machen, die Anschlussfähigkeit zwischen verschiedenen oder unterschiedlichen Perspektiven erhöhen, anstatt Lagerbildung zu verstärken. Und das Ganze ist keine akademische Nischendebatte, sondern es gibt auch ganz gute praktische Beispiele, warum das umsetzbar ist. Und dafür habe ich mir zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, vor 3 Wochen haben Forschende der Universität Berkeley Ergebnisse einer großen Studie veröffentlicht. Das ist tatsächlich die erste große experimentelle Studie gewesen, die analysiert hat, wie sich Empfehlungssysteme auf Polarisierung und das Wohlbefinden von Nutzerinnen und Nutzern auswirkt. Dafür wurden 10.000 Teilnehmende rekrutiert und diese wurden in 2 Gruppen eingeordnet und eine Gruppe hat über eine Browser-Extension einen anderen Algorithmus vorgespielt bekommen. Und das Resultat war sehr klar. Also diese anderen Empfehlungsalgorithmen, die stärker darauf ausgerichtet sind, auch andere Inhalte zu fördern, die verschiedene Gruppen auch positiv bewerten können, haben dazu beigetragen, dass Polarisierung, also die affektive Polarisierung, die Teilnehmer angegeben haben, zurückgegangen ist, während gleichzeitig das Wohlbefinden verbessert wurde. Das heißt also, aus akademischer Sicht sehen wir, dass Vielfalt im Feed möglich ist. Und zweitens, 2021 wurden von Francis Haugen die sogenannten Facebook Paper oder Facebook Files veröffentlicht. Und das sind interne Dokumente gewesen von Meta, die dargelegt haben, dass Meta die zum Teil sehr schädlichen Auswirkungen ihrer Plattformsysteme auf Kinder und Jugendliche bewusst sind. Und interessanterweise haben sich auch in diesen Facebook Papers Hinweise gefunden, dass das Unternehmen bereits Experimente gemacht hat mit Bridging-Algorithmen. Und auch da ist das Ergebnis gewesen, dass diese Empfehlungsalgorithmen, die Inhalte angezeigt haben, den Menschen aus unterschiedlichen Gruppen zustimmen konnten, gleichzeitig dafür beigetragen haben, dass der Diskurs signifikant verbessert worden ist. Mit anderen Worten gesagt, selbst innerhalb der Plattform ist bekannt, dass der Feed anders aufgebaut werden kann und dass er einen positiven Einfluss haben kann auf die Diskurse. Diese Ansätze wurden jedoch nicht weiterverfolgt. Und tatsächlich arbeitet das ganze Team, was bei Meta damals zu den sogenannten Bridging-Algorithmen gearbeitet hat, inzwischen auch nicht mehr beim Unternehmen. Und der Grund ist halt sehr klar. Engagement fördert Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit fördert Werbeeinnahmen. Das aktuelle System bei den Plattformen oder die aktuelle Ausgestaltung der Empfehlungssysteme ist einfach in dem Sinne bis jetzt zu lukrativ für die Plattform, das zu ändern. Deswegen braucht es, würde ich sagen, zwei Dinge. Das erste ist Transparenz. Also Plattformen sollten mehr Transparenz herstellen, nach welchen zentralen Parametern sie eigentlich Inhalte ranken. Und das zweite ist Wahlfreiheit. Aktuell sehen wir vor allen Dingen Wahlfreiheit zwischen einem chronologischen Feed und dem sogenannten Engagement-Feed. Was aber fehlt, ist auch ein anderer Feed. Das kann ein Bridging-Feed sein, aber das können auch anders ausgestaltete Empfehlungssysteme sein. Und die existieren bereits. Die müssten halt nur wirklich eingesetzt werden.
Super. Vielen Dank, Felix, für diesen Pro-Impuls. Und ich freue mich jetzt auf die Erwiderung von Sabine Frank. Und jetzt muss ich hier mal ablesen. Head of Government Affairs and Public Policy Deutschland, Österreich und Schweiz bei Google. Schön, Sabine, dass du da bist. Und vielen Dank fürs kurzfristige Einspringen für Lutz, der eigentlich vorgesehen war. Und ich weiß, manchmal ist es ja so ein bisschen, ist dann nochmal eine größere Challenge. Also, merci, dass du hier bist. Und wir freuen uns auf die 5 Minuten Impuls.
Super. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Soll ich mich da einstellen oder bleib ich hier? Also vielen Dank, dass wir überhaupt eingeladen waren. Vielen Dank, dass ich hier jetzt sein darf. In der Tat eine total wichtige Diskussion. Bei vielem, was du gesagt hast, denke ich, vielleicht habt ihr das falsche Unternehmen eingeladen, aber trotzdem schön, hier zu sein. Die Frage, ob Vielfalt in Online-Feeds praktisch realisierbar und nachweisbar ist, berührt den Kern natürlich der öffentlichen Diskussion und ist elementar wichtig. Ich möchte eins betonen, und das ist mir wirklich sehr wichtig, dass die Prämisse, dass ein verantwortungsvolles Design und vielfältige Feeds praktisch unmöglich sind, das ist eine grundlegende Fehleinschätzung. Das würde ich radikal widersprechen und will das auch darstellen, dass wir es tatsächlich anders machen. Bei Google und YouTube und nur für diese beiden Unternehmen oder Plattformen kann ich sprechen, und ich glaube, du hast über andere vornehmlich gesprochen, du widersprichst mir, wenn du das anders siehst, sehen wir das nicht als Widerspruch, sondern als zwei Seiten einer Medaille. Unsere Aufgabe ist es, als Plattform für freie Meinungsäußerung auf der einen Seite und gleichzeitig für ein verantwortungsvolles Geschäftsmodell zu stehen. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist dabei, dass unsere Produkte dabei ausgelegt sind, Aufmerksamkeit der Nutzer um jeden Preis zu maximieren. Das sind vielleicht oder vielleicht auch nicht, vielleicht Modelle von sozialen Netzwerken, wo es genau um Feeds von anderen, wie haben sozusagen meine eigenen Social-Freunde damit zu tun. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Aber selbst bei anderen Plattformen würde ich, da müssen Sie für sprechen. Ein weit verbreiteter weiterer Irrglaube ist, dass unser Geschäftsmodell darauf basiert, nur das eben zu maximieren. Tatsächlich geht es darum, dass Nutzer schnell und effizient das finden, was sie suchen. Das baut Vertrauen auf und führt dazu, dass sie wiederkommen. Das beste Beispiel hier ist die Google-Suche. Ihr Erfolg bemisst sich daran, wie schnell ein Nutzer tatsächlich die beste Antwort findet und unsere Seite dann wieder verlässt, und zwar im Zweifel zu anderen Seiten geht. Das Ziel ist nicht die Verweildauer, sondern die Relevanz und Qualität der Ergebnisse. Aus dieser Mission leiten sich zwei Grundprinzipien ab, die für alle unsere Dienste gelten. Erstens, den Zugang zu Informationen und die freie Meinungsäußerung zu ermöglichen, und zweitens, dabei als Unternehmen verantwortungsvoll zu handeln. Das bedeutet klare Richtlinien gegen schädliche Inhalte wie illegale Darstellungen, Malware, gezielte Desinformation zu haben und massiv in den technologischen und menschliche Durchsetzung zu investieren. Das bedeutet aber auch, da wo es am wichtigsten ist, etwa bei Nachrichteninhalten oder auch bei Gesundheitsfragen, verlässliche und vertrauenswürdige Quellen hervorzuheben. Jeden Tag werden auf YouTube 20 Millionen neue Videos hochgeladen. Ich sage das gern nochmal, 20 Millionen neue Videos werden hochgeladen. Und ich glaube auch, dass angesichts dieser schieren Menge ist, glaube ich, sehr naheliegend ist, dass eine solche Plattform die Förderung von freier Meinungsäußerung als solche schon hat. Es gibt wenig Orte, wo wir tatsächlich so viele neue Inhalte sehen und wahrnehmen können. Es ist also eine Bühne, wo eine immense Vielfalt an Stimmen wahrnehmbar ist. Und um diese Vielfalt für den Einzelnen überhaupt nutzbar zu machen und zugänglich zu machen, ist Personalisierung unerlässlich. Empfehlungen helfen dabei, aus dem riesigen Ozean von Inhalten genau nämlich die Nischen-Creator zu finden. Die lokalen Nachrichten, die Bildungsangebote und zwar diejenigen, die für den Einzelnen jeweils relevant ist. Was für mich relevant ist, ist für Felix noch gar nicht relevant und umgekehrt. Das heißt, ich glaube, wir sehen sehr deutlich, dass wir kein Vielfaltsproblem haben. Gleichzeitig setzen wir unser zweites Prinzip, verantwortungsvolles Handeln, konsequent um. Freie Meinungsäußerung hat auch auf YouTube klare Grenzen und die spiegeln sich nicht nur in den deutschen Gesetzen, sondern auch in unseren Community-Richtlinien wider. Wir wenden erhebliche Ressourcen auf, um Inhalte, die gegen diese Regeln verstoßen, zu entfernen und die Verbreitung von grenzwertigen Fehlinformationen zu reduzieren. Nirgendwo nehmen wir die Verantwortung mehr wahr als beim Schutz junger Nutzer. Mit Angeboten wie YouTube Kids, Family Link, den Jugendschutzeinstellungen für Eltern und die proaktive Einschränkung von potenziell problematischen Empfehlungen für Teenager setzen wir klare Leitplanken. Zusammenfassen, und Torben freut sich, dass ich das sage, zusammenfassen lässt sich sagen, die Herausforderung ist nicht, zwischen offenen Plattformen und einem verantwortungsvollen Unternehmen zu wählen. Unsere Aufgabe ist es und muss es sein, beides zu sein. Das Prinzip leitet uns bei Google als Ganzes und wird die spezifischen Gegebenheiten von Diensten wie YouTube präzise angewendet. Das ist natürlich eine total komplexe, aber keinesfalls unmögliche Aufgabe. Es ist unsere Kernaufgabe, die wir uns jeden Tag stellen.
Es folgt noch in einem kurzen Ausschnitt Marco Giordani, Group CEO von ProSiebenSat.1 Media SE. Kommen wir zum riesigen Thema, zur Plattformfrage. Ich denke, was wirklich fehlt, ist Transparenz. Und es war wirklich ein deutscher Politiker, der behauptete, dass ein Beitrag auf X viel mehr Menschen erreicht. Zeitweise mehr Menschen als ein Interview mit ProSiebenSat.1, nicht wahr? Ich sagte ja, vielleicht, aber ich meine, meine Frage war, sind Sie sicher, dass die Daten, die Sie erhalten, zuverlässig sind? Denn am Ende des Tages haben Sie kein AGF, AGF ist die Videoforschung, für X, während Sie AGF für Fernsehen und andere Inhalte haben. Das war ein Beispiel dafür, dass wir manchmal daran gewöhnt sind, alles, was wir von einer Plattform erfahren, für selbstverständlich halten, während der traditionelle Medienmarkt am Ende des Tages reguliert ist. Das ist jedoch zumindest transparent. Wir müssen Transparenz in Bezug auf Algorithmen fordern. Wir sollten genau wissen, warum und was wir uns ansehen. Die Daten sollten transparent sein, weil diese dann in Geld umgewandelt werden und das Geld ist das Geld, was wir brauchen, um den Journalismus zu finanzieren. Und wenn wir das Geld nicht bekommen, ist der Journalismus in Gefahr. Solange du auf der Plattform bist, hast du keine AGF-Daten. Sie wissen nicht, wie das Geld berechnet wird, welche Art von Geld sie bekommen werden. Das ist also etwas, das meiner Meinung nach wirklich den Wert des Inhalts und den Wert des Journalismus aufs Spiel setzt. Der letzte Punkt zur Transparenz ist meiner Meinung nach wiederum eine Frage von europäischem Wert. Das können wir nicht akzeptieren, Steuerdumping. Auch hier handelt es sich um Geld, das ist europäisches Geld. Wir können nicht wirklich akzeptieren, dass dieses Geld wegfließt. Und zweitens können wir nicht akzeptieren, dass die gesamte Beschäftigung an einen anderen Ort verlagert wird. Denn das ist wiederum etwas, worauf wir abziehen sollten. Plattformen sollten transparent sein und dort bleiben, wo sie Geld einnehmen und Steuern zahlen, wo sie das Geld bekommen. Und auch transparent in ihrem Business sein. Mehr von dieser Veranstaltung DLM im Dialog, Verantwortung für Vielfalt, dann in einer extra Medienhölle und zwar in einer grünen Ausgabe. Also suchen Sie nach dem grünen Piktogramm.
vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.